Zusammenhänge erkennen, daraus lernen und darin leben. Eigentlich hat uns das Lied, das wir eben gesungen haben, das schon zu einem guten Teil bewusst gemacht. Da wurden nämlich Zusammenhänge aufgezeigt zwischen dem, was Gott in der Vergangenheit getan hat und was unser Leben heute ausmacht. Wie Gott früher gehandelt hat und wie er uns in diesen Zusammenhang hineinstellt, dass wir darin leben und erkennen, was er uns geben und sagen will. Wir werden darüber nachdenken, wie wir selbst in eine große Geschichte hineingehören, jeder Einzelne und wir als Gemeinde. Wir werden darüber nachdenken, wie die ersten Christen versucht haben, diesen Zusammenhang zu erkennen. Und als drittes, wie wir heute damit und darin leben können. Wir haben vor 2 Wochen haben wir an unser Jubiläum gedacht. 150 Jahre Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Und es ist uns klar geworden, dass es eigentlich nicht zum Feiern ist, dieses Jubiläum, denn es ist die Geschichte, die 150-jährige Geschichte einer unerfüllten Hoffnung. Und dennoch, wir sind Teil dieser Geschichte. Jeder Einzelne wurde im Verlauf dieser 150 Jahre mit hineingenommen in etwas, was Gott getan hat, lange bevor wir zu leben angefangen haben. Zusammenhänge erkennen. Es gibt da einen klassischen Text in der Bibel, einen Bericht, den uns Lukas überliefert hat. Und man muss nur das Stichwort nennen, dann ist uns alles klar. Die beiden Jünger auf ihrem Weg nach Emmaus. Und in den Versen 27 und 32 wird in unterschiedlichen Übersetzungen gesagt, was Jesus gemacht hat, um ihnen den Zusammenhang zu öffnen. Bei manchen Übersetzen heißt es, er legte ihnen die Heilige Schrift aus, er öffnete die Schrift für sie, er erklärte ihnen, er legte ihnen dar. Mit unterschiedlichen Formulierungen wird im Grunde eine Sache beschrieben: Er machte ihnen den Zusammenhang bewusst. Den Zusammenhang wozu? Er machte ihnen den Zusammenhang bewusst zwischen der ganzen Geschichte der Menschheit und des Volkes Israel und den 3 Tagen, die sie in Jerusalem mehr schlecht als recht hinter sich gebracht hatten. Natürlich waren sie enttäuscht. Sie waren zerknirscht. Sie waren buchstäblich am Boden und zerbrochen. Verständlich. Aber eigentlich ist etwas ganz anderes passiert. Diese Jünger, die mit Jesus gelebt hatten, haben über Nacht den Zusammenhang verloren. Sie wussten auf einmal nicht mehr, woran sie mit sich selber waren. Sie wussten auch nicht mehr, woran sie mit Gott waren. Alles war weg. Und da kommt Jesus und macht ihnen etwas bewusst, nachdem ihre eigene Lebensgeschichte und die Geschichte ihres Volkes völlig aus den Fugen geraten war. Und ihr Lieben, unser ganzes schönes Jubiläum ist im Grunde nichts wert, wenn wir den Zusammenhang verlieren, wenn wir nicht mehr wissen, woran wir sind mit unserem Glauben. Und diese Geschichte, die vor 150 Jahren begann, davon bist du und ich, jeder von uns, ein Teil. Und ich möchte gerne an einem Modell der Bibel darstellen, wie einer versucht hat, der auch mit Jesus gelebt hatte, den Zusammenhang aufzuzeigen, der für ihn und seine Zuhörer wichtig war. Der Apostel Petrus. Und in dem, was ich jetzt sagen werde, da braucht ihr vielleicht ab und zu die Bibel. Und wenn ihr sie aufschlagen wollt in Apostelgeschichte 3, ich werde nicht dieses ganze Kapitel mit euch durchgehen, aber auf einige Punkte, die für diese Thematik wichtig sind, hinweisen. Apostelgeschichte 3. Aber bevor wir lesen, wollen wir uns bewusst machen, was der Hintergrund war für das, was da aufgeschrieben wurde. Was war passiert? An der sogenannten schönen Pforte des Tempels in Jerusalem wird ein 40-jähriger gelähmter Bettler geheilt. Eine Titelstory für jede Boulevardzeitung, in ganz großen Lettern geschrieben. Ein Aufmacherbericht. Darüber sich zu freuen, war für die Gemeinde, für die Medien und für die Öffentlichkeit völlig ausreichend. Denn in Vers 11 in Kapitel 3 heißt es, alle Leute sahen ihn umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn als den, der gewöhnlich an der schönen Tür des Tempels saß und bettelte. Sie waren voll Verwunderung und Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Ich kann mir vorstellen, das hätte wirklich für jede Zeitung einen abgerundeten Bericht abgegeben. Fazit: Im Namen des Jesus von Nazareth war ein Mensch geheilt worden. Und dieser Vorgang machte es eigentlich nicht erforderlich, dieses Erlebnis in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Aber genau das will Petrus. Petrus erkennt, die Menschen, die ich jetzt vor mir habe, für die reicht es nicht aus, auf dieses Heilungswunder hinzuweisen, es ihnen bewusst zu machen, sondern ich muss ihnen einen Zusammenhang zeigen, der für ihr Leben wichtig ist. Petrus und Johannes hatten ganz bestimmt nicht im Sinn, ein Wunder zu vollbringen, als sie sich auf den Weg zum Tempel machten, um dort zu beten. So nebenbei, wieso gehen die eigentlich zum Tempel? Was haben die dort verloren? Der Tempel hatte seine Bedeutung verloren, als der Vorhang im Tempel zerriss und Jesus als das Lamm Gottes gestorben war. Und trotzdem, die ersten Christen gingen auch zum Tempel, um dort weiter anzubeten, so wie sie es gewohnt waren. Aber das nur so nebenbei. Als sie aufgehalten waren, als dieser Bettler sich an sie wendet, da wollen sie nur ihm helfen. Ich weiß nicht, ob sie an ein Wunder gedacht haben. Aber aufgrund der Entwicklung, die dieses Wunder genommen hatte, erkennt Petrus durch den Geist Gottes, dass die Menschen weitergeführt werden konnten und sollten. Und ihr Lieben, das ist in unserem Leben nicht anders. Es kommt nicht nur auf das an, was wir erleben, was wir erfahren, was Gott uns schenkt, sondern es kommt immer auch darauf an, das, was wir erleben, in diesem großen Zusammenhang unseres Glaubens zu sehen. Und diesen Hintergrund macht Petrus ihnen bewusst. Ihr Lieben, es ist für mich faszinierend, immer wieder zu sehen, dass mein Glaube nicht dort angefangen hat, wo ich angefangen habe zu glauben, sondern das, was meinen Glauben ausmacht, das hat längst begonnen, bevor ich auf dieser Welt angekommen bin. Und das ist auch bei dir. Und jetzt versucht Petrus, dieses Geschehen des Wunders seinen Hörern bewusst zu machen. In Vers 22 spricht er von, nein, in Vers 13. In Vers 13 spricht er von Abraham, Isaak und Jakob. Das heißt, er macht einen sehr weiten Rückgriff in die Geschichte des Glaubens, die Gott mit uns hat. In Vers 22 erwähnt er Mose, in Vers 24 Samuel und alle späteren Propheten, in Vers 25 den Bund, den Gott mit den Vätern geschlossen hat, als er Abraham berief. Und wisst ihr was? Die Hörer haben ganz bestimmt nicht gesagt, olle Kamellen, kennen wir doch alles. Nein, die haben begriffen oder sie fingen an zu begreifen, als es ihnen langsam begann zu dämmern. Dieser gelähmte Bettler, der jetzt im Tempel umherspringt und allen Leuten erzählt, dass er geheilt worden ist, dieser Mann gehört in die große Geschichte Gottes mit uns Menschen. Das ist der Zusammenhang, den Petrus zeigt. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Was hat er gemacht? Was hat dieser Gott getan heute in unserer Zeit? In Vers 15, er hat Jesus von den Toten auferweckt. In Vers 15, Jesus ist auferstanden. Und jetzt wird er ganz persönlich. Er sagt nämlich und fügt in Vers 13 hinzu, der Gott Abrahams, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr verraten habt und vor Pilatus verleugnet habt. Und was bis zu diesem Augenblick eine distanzierte Geschichte war, die sich eben vor wenigen Tagen in Jerusalem zugetragen hatte, die wird auf einmal zu einer Geschichte, in der diese Hörer hineingenommen wurden. Ihr wart daran beteiligt. Und er geht noch weiter und sagt, ihr wart persönlich an seiner Ermordung beteiligt. Aus Überzeugung, Vers 14, habt ihr für einen Mörder gestimmt und gegen den Heiligen und Gerechten, den Urheber des Lebens, habt ihr euch entschieden. Vers 15. Das würde man sich gerne ersparen, in dieser Weise in einen großen Zusammenhang hineingenommen zu werden. Denn das ist eine vernichtende Beurteilung, die Petrus hier gibt, indem er den Menschen den Zusammenhang aufzeigt. Und dann dann zeigt er, was auch dazu gehört, in Vers 25. Unabhängig davon, was ihr gemacht habt, unabhängig davon, bleibt ihr selbst Söhne und Töchter der Propheten und des Bundes, den Gott mit den Vätern geschlossen hat. Das heißt, Petrus sagt ihnen, ihr habt etwas Fürchterliches getan, indem ihr Jesus verraten und gekreuzigt habt. Aber er fügt hinzu, das nimmt euch nicht die Tatsache, dass ihr Söhne und Töchter des Bundes seid, den Gott mit Abraham einmal geschlossen hat. Und mehr noch, ihr seid die Ersten, für die Gott seinen Knecht Jesus erweckt und gesandt hat, in Vers 26, damit er sie segne und jeder von seiner Bosheit abbringe. In Vers 19 und 20 sagt er, Jesus wurde gesandt als der Messias, der Himmel musste ihn aufnehmen bis zur Wiederherstellung aller Dinge. Das ist in kurzen Worten, was damals geschehen ist. Und als erstes Fazit möchte ich für mich selber sagen, vermutlich wäre ich auch mit der Heilung zufrieden gewesen. Ich hätte nicht mehr gebraucht. Da ist eine tolle Sache geschehen, dass ein gelähmter Bettler, den wir nur als gelähmt und als Bettler kennen, dass der im Namen von Jesus geheilt wurde. Das reicht mir. Ich brauche nicht mehr. Und Petrus sagt, ich zeige euch den Zusammenhang. Und damit hat er all das aufgezeigt und zum Ausdruck gebracht, die Heilung war ihm zu wenig. Ihm und den Aposteln und Gott geht es um mehr. Wir Menschen sollen die Geschichte verstehen lernen, in die Gott uns hineinstellt. Sie sollten auch begreifen, was sich in unseren Augen oft sehr kümmerlich, beschwerlich und nie von persönlichem Versagen frei darstellt, das lässt uns Gott später aus der Rückschau als etwas sehen und verstehen, was zu seinem Plan zur Errettung dieser Welt gehört. Mir reicht ein Jubiläum auch nicht aus. Auch nicht, wenn es um 150 Jahre geht. Auch mir geht es darum, dass wir erkennen, an welcher Stelle Gott uns in die große Geschichte eingebracht hat, die er mit Abraham begonnen hat. Und damit komme ich zu etwas Zweitem, was mir wichtig ist. Petrus macht den Leuten auch noch etwas bewusst. Er sagt, ihr habt Entscheidungen getroffen, ohne die Zusammenhänge gekannt zu haben. Und das ist eine fatale Angelegenheit. Wenn wir Menschen Entscheidungen treffen und wir übersehen nicht das Ganze und kennen nicht den Zusammenhang. Oft müssen wir handeln, ohne alles zu sehen und zu wissen. Und die Menschen, die damals Petrus zugehört haben, die haben sich sicherlich gewehrt, indem sie sagten, das konnten wir doch nicht wissen, dass dieser Wanderprediger, der da durch die Straßen von Jerusalem und durch Galiläa gezogen ist, dass der Messias ist. Klar, er hat gute Predigten gehalten. Aber das Ganze, so wie du es uns jetzt darstellst, das kannten wir nicht. Und was sagt Petrus in Vers 17? Er sagt, stimmt, ihr habt aus Unwissenheit gehandelt. Ich weiß, ihr habt aus Unwissenheit gehandelt. Das ist eine Situation, die sich keiner wünscht. Weder zu Hause, noch im Beruf, noch in der Gemeinde. Aus Unwissenheit handeln zu müssen. Zusammenhänge nicht zu sehen. Und dennoch, niemand von uns bleibt davor bewahrt. Und darum ist es eine unserer wichtigsten Aufgaben, immer wieder diesen Anschluss an die Geschichte zu finden, die Gott mit uns hat, in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Für mich ist dieser Vorgang, den Petrus berichtet, für mich enthält er auch einen großen Trost. Welchen? Dass Gott uns nicht loslässt, wenn wir offen bleiben für seine Führung, für sein Wort und für das Wirken seines Geistes, auch wenn wir Menschen Fehler machen. Und keinem von uns bleibt es erspart, keine Fehler zu machen. Wir sind so angelegt und Gott sagt, ich lasse dich deine Fehler machen. So wie gute Eltern auch ihre Kinder Fehler machen lassen, um Zusammenhänge später zu erkennen und daraus zu lernen. Petrus sagt den Menschen in Jerusalem, die da im Tempel zusammen waren und den Blinden herumspringen sahen, ihnen sagt er, wie ihr euch entschieden habt, das ist nicht mehr ungeschehen zu machen. Das ist einfach so. Ihr habt gebrüllt, kreuzige ihn, und er wurde gekreuzigt, ohne Wenn und Aber. Aber gegen alle Vernunft lässt Gott sie nicht fallen. Er schenkt ihnen eine zweite Chance unter anderen Vorzeichen und unter Kenntnis der Zusammenhänge noch einmal sich für oder gegen Jesus zu entscheiden. Mehr noch, Gott lässt ihnen durch Petrus sagen, genau ihr, die ihr da dieses Kreuzige ihn geschrien habt, für euch an allererster Stelle hat Gott seinen Sohn Jesus Christus auferweckt. Freilich mit dem Ziel, aus den erkannten Zusammenhängen die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Ist das nicht eine lebenslange Aufgabe, vor der wir täglich stehen, aus unserer Erfahrung zu lernen, sie einzuordnen, abzuwägen, auch nachdem man eine Entscheidung getroffen hat? Dazu gehört, dass wir in großer Offenheit aussprechen, was wir denken. Dass wir mehr suchen als den Kompromiss auf kleinstem gemeinsamen Nenner. Und dass wir auch nicht zu jedem Kompromiss bereit sind. Dass wir Querdenken zulassen, ertragen und auch dazu ermutigen, damit wir miteinander Zusammenhänge erkennen, daraus lernen und darin leben. Petrus beschränkt sich nicht darauf zu sagen, was in der Vergangenheit geschehen war, was gut und falsch war, inwiefern der Einzelne daran beteiligt war, sondern er endet auf eine wunderbare Weise. In Kapitel 3, Vers 18 sagt Petrus, Gott hat auf diese Weise erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten im Voraus verkündigt hat, dass sein Messias leiden werde. Also, sagt er, kehrt um, damit eure Sünden getilgt werden. Und jetzt kommt ein wunderbares Wort, das Heiko auch in seinem Anfangsgebet erwähnt hat. Und der Herr Zeiten des Aufatmens kommen lässt und er Jesus sendet als den für euch bestimmten Messias. Bei Abraham hat er begonnen, um den Zusammenhang aufzuzeigen. In den Straßen von Jerusalem hat er gezeigt, was passiert war. Und jetzt schlägt er den Bogen ganz weit und sagt, es wird eine Zeit des Aufatmens kommen, wenn Jesus als der für uns bestimmte Messias gesandt wird. Das heißt, die Umkehr jedes einzelnen Menschen damals in Jerusalem und heute ebnet den Weg für den wiederkommenden Herrn. Das wünsche ich uns heute und auch in der Zukunft. Gott, schenke uns diese Zeit des Aufatmens. Und er schenke uns auch den Mut, Entscheidungen zu treffen und ebenso den Mut, Entscheidungen zu hinterfragen. Was den Menschen damals in Jerusalem gesagt wurde, das gilt auch uns. Wir sind Söhne und Töchter des Bundes Gottes mit Abraham. Und wenn er sagt, durch deine Nachkommen, Abraham, sollen alle Geschlechter dieser Erde Segen erlangen, dann meint er damit auch uns. Selbst wenn wir einmal eine verkehrte Entscheidung treffen sollten. Und nichts, was wir Menschen auf dieser Welt tun, auch nicht in der Gemeinde, ist endgültig. Was Gott von uns erwartet, ist, dass wir in Liebe zueinander stehen, dass wir miteinander im Gespräch bleiben und uns von Gott immer wieder neu den Blick und die Augen für den Zusammenhang öffnen lassen, so wie Jesus den beiden Jüngern, die unterwegs waren, nach Emmaus. Und es hat jemand gesagt, diese Kirche hat es in 150 Jahren ausgehalten, dass es in ihr unterschiedliche Auffassungen gegeben hat und geben wird. Und er fügt hinzu, sie wird es auch aushalten, wenn es in Zukunft unterschiedliche Meinungen geben wird. Und dann sagt er, was sie nicht aushalten wird, wenn wir lieblos miteinander umgehen. Gott hat uns eine Zeit des Aufatmens zugesagt, wenn Jesus wiederkommt. Und das wollen wir uns auch nachher in unserem Schlusslied zurufen und zusingen. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Amen. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du es uns immer wieder neu bewusst machst, dass du, Herr Jesus, für uns gestorben und auferstanden bist und dass wir Leben finden, wenn wir dir vertrauen. Und das ist nicht eine Sache, die wir ein für alle Mal tun, sondern an jedem Tag erbittest du neu unser Vertrauen in deine Liebe und in deine Führung in unserem Leben. Danke, Herr, dass wir nicht nur einzelne Abläufe in der Geschichte sehen, nicht nur einzelne Situationen, die so oder so geschehen, sondern dass du uns den großen Zusammenhang zeigst, den du in deiner Liebe geschaffen hast, indem du dich mit uns Menschen verbündet hast. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns einlädst, an dir festzuhalten und deinen Zusagen zu trauen. Und so segne uns auch in allem, was dieser Tag noch bringt. Lass uns in Liebe zu dir stehen und zueinander und leite uns durch deinen Geist. Darum bitten wir dich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.